Gut, es ist jetzt 15.40 Uhr und wir kommen zu einem Thema, von dem ich glaube, dass es heute das Hauptthema sein wird, nämlich das Thema Glaube. Ich sage das ausdrücklich, dass ihr mir in diesem Teil Fragen stellen könnt. Das wird mich nicht aus dem Konzept bringen. Vielleicht werde ich eine Frage nicht beantworten können. Dann muss Paddy die halt beantworten oder Michael, Matthias. Ja, ja. Übrigens wollte ich noch fragen, magst du jetzt irgendwie Zeugnis geben?
Ach ja, kann ich kurz sagen. Ja.
Mach mal.
Okay, ich hab seit fast zwei, drei Monaten Rückenschmerzen. Also die meisten wissen das ja, ich arbeite im Behindertenwohnheim und wir haben da zwei neue Bewohnerinnen. Das sind so Kaliber, die musste immer ein bisschen rumtragen, rumwuchten und da habe ich mir halt irgendwas hier hinten kaputt gemacht. So. Und da bin ich echt seit ein paar Monaten dran. Und ich hatte so auf meiner Liste, als ich wusste, ja, Storch kommt, Heilungsseminar, guckt man ja nochmal so in seinen Körper, was dann noch so geheilt werden könnte. Und da dachte ich mir, ah, wenn das dann soweit ist, dann gehst du hin wegen deinen Rücken. So, und heute Morgen wache ich auf, also er hat gestern nicht für mich gebetet, ich habe das einfach nur alles hier empfangen, der Heilige Geist war gestern fett da, so, und ich wache morgens auf und das war so immer so der erste Zeitpunkt, wo ich meinen Rücken gemerkt habe, so, weil aufstehen und war alles steif und tat weh und ich merke auf einmal, es ist nichts mehr da, also Gott hat das genommen, einfach so, also es war, also... Ne, Gott guckt einfach, ey, das ist dein Wunsch, ne? Also und wie dann die Heilung kommt, ja, scheiß drauf, der Schmerz ist weg.
Halleluja. Noch jemand ein Zeugnis, wo wir gerade hier so gut mit Zeugnissen am Start sind? Klar, gerne. Eine Dame aus meinem Ministry-Team gleich, Bettina.
Also ich beschäftige mich schon auch seit längerer Zeit so mit Heilung und es klappt bei mir selber auch schon ziemlich gut. Und jetzt gerade am Donnerstag wieder was erlebt, was mich total happy macht. So, ich habe mich abends fertig gemacht fürs Bett und beim Duschen habe ich an meinem Körper bemerkt, dass da so ein Huckel plötzlich entstanden ist. Das war so ein bisschen größer wie eine Erbse und das sah aus, als ob da eine Ader so sich aufgeblasen hätte und die Haut war total gespannt und hat auch so ein bisschen wehgetan. Und also ja, du Ding, du musst jetzt weggehen, Ada, du musst abschwellen, jetzt sofort. Ist halt nichts passiert. Also, doch, du musst jetzt weg, jetzt sofort. So, wieder nichts passiert. Also, okay, wenn ich fertig bin mit Eincremen, dann bist du aber weg. So, gefühlt immer noch da. So, na gut, dann bin ich dann ins Bett gegangen. Und als ich so im Bett lag, habe ich halt gebetet, habe mich bei Gott so bedankt, dass er das ja alles schon geregelt hat mit der Heilung und so. Und so dem Teufel gesagt, du kannst dich mal, so ist mir total egal, was du mir jetzt anzecken willst, ich ignoriere das einfach und wenn es nicht jetzt sofort weggeht, dann geht es halt demnächst weg. Und merke plötzlich, dass an meinem Körper sich irgendwas tut und ich fasse hin und es ist weg.
Ja, Glaube ist ein super cooles Thema, aber auch eins, das sehr schwierig zu sein scheint oder wo auf jeden Fall sehr viele komische Vorstellungen wie kursieren, die uns das Leben schwer machen. Und manches von dem führt auch dazu, wie das Glaube dann einen schlechten Ruf hat, gerade in Deutschland, irgendwie habe ich ja gerade schon gesagt, irgendwie Leute, die immer ihre Heilung proklamieren, obwohl sie ganz offensichtlich immer noch krank sind und es tut sich dann irgendwie über Jahre nichts. Und das ist ja oft irgendwie das, was uns glaubensorientierten Leuten dann irgendwie vorgeworfen wird, irgendwie, dass jeder irgendwie schon einen Behinderten kennt, der auf dem Heilungsgottesdienst war und dann ist für ihn gebetet worden und er proklamiert dann wie seitdem seine Heilung, ohne dass irgendetwas passiert und man hat einfach das Gefühl, dass so wenig Realitätsbezug da ist und dass es vielen Leuten ganz schwer fällt, diese Glaubensdinge anzunehmen. Ich glaube, dass wir oft irgendwie, gerade wenn wir glaubensgesinnt sind, uns verkrampfen, was Glauben angeht und wir sehr viel Gewicht irgendwie da drauf legen, aber auch auf die falschen Aspekte irgendwie das Glaubensgewicht legen und dass irgendwie manches, was uns vorgeworfen wird, uns auch absolut zu Recht vorgeworfen wird. Also man kann ja leider auch da nicht immer nur sagen, das sind die bösen anderen, die es falsch verstanden haben, sondern leider ist es ja auch so, dass wir oft irgendwie Sachen einfach falsch verstanden haben und deswegen eine falsche Glaubenspraxis dann an den Tag legen und dass viele der Dinge, die uns vorgeworfen werden, auch einfach wirklich schräg sind und wir es dann immer wieder nötig haben, Glauben wieder neu zu definieren und rauszufinden, was denn das Wort eigentlich über Glauben sagt. Ich weiß auch, dass das schwer ist, mir das Wort nochmal neu an sich rankommen zu lassen, wenn man schon seit Jahren in einer Theologie drin steckt. und hoffe trotzdem, dass es euch gelingt, jetzt hier so ein paar uralte Glaubensstellen euch nochmal irgendwie beleuchten zu lassen und ein offenes Herz zu haben und euch nochmal irgendwie neu darauf einzulassen und vielleicht irgendwie an einigen Stellen eine Kurskorrektur zu empfangen, möglicherweise auch irgendwie an manchen Stellen Ermutigung zu empfangen, weiterzumachen, aber dass wir es schaffen, uns nochmal neu irgendwie auf das Thema Glauben einzulassen. Es gibt etwas, das sieht aus wie Glaube, das ist aber gar kein Glaube. Das ist etwas, was mich früher immer sehr verwirrt hat irgendwie und was mir auch Angst vor der Glaubensbewegung eingepflanzt hat oder was mir Angst gemacht hat vor der Glaubensbewegung und was ich erst jetzt in den letzten 2 Jahren, als ich mich intensiver mit Heilung irgendwie beschäftigt habe, aufgefallen ist, dass nicht alles irgendwie, was wie Glaube aussieht, auch wirklich Glaube ist. Wenn du dich mit Glauben beschäftigen willst, dann musst du auf jeden Fall den Hebräerbrief lesen. Da steht super viel drin über Glauben, gerade irgendwie im 11. Kapitel. Und es gibt im 11. Kapitel einen Vers, das ist der 29., der mich mal sehr überführt hat. Da heißt es, durch Glaube zogen sie, nämlich die Israeliten, durch das Rote Meer wie über trockenes Land. Die Ägypter versuchten dasselbe und kamen um. Eine Bibelübersetzung sagt, die Ägypter versuchten dasselbe und ersoffen. Und das Bild ist ja Hammer, ne? Es ist immer eine meiner Lieblingsgeschichten gewesen, wie Gott irgendwie das Volk Israel aus dem Land Ägypten rausbringt und in das gelobte Land hinein. Und sie stehen da jetzt vor dem Roten Meer, vor sich ein riesiges Wassermasse, wo man nicht so einfach drüber kann, hinter ihnen die ganze ägyptische Armee und sie können eigentlich nicht kämpfen, das ist ein Volk von Sklaven, die meisten haben noch nie ein Schwert von denen in der Hand gehabt und wir schwimmen konnten sie natürlich auch nicht und es ist eine total ausweglose Situation. Und Gott sagt in dieser Situation zu Mose, nimm deinen Stab, streck ihn über dem Meer aus oder schlag drauf. Genau, streck ihn über dem Meer aus und das Wasser hat sich geteilt und sie sind trockenen Fußes durchgegangen. Ein absoluter Akt des Glaubens. Ich meine, wenn man das mal erlebt hat, ich habe es auch noch nicht erlebt, aber das muss der Hammer gewesen sein. Auf einmal stellt sich das Meer da auf und sie gehen da dran vorbei und es ist wie so ein Aquarium, irgendwie so das Wasser aufgestaut und sie sehen die ganzen Fische irgendwie so da drin rumschwimmen und das war wahrscheinlich irgendwie auch ein paar Meter hoch, also nicht irgendwie was, was nur bis da gegangen ist, sondern echt total unheimlich. Sie gehen an diesem riesigen Aquarium trockenen Fußes vorbei und das ja nicht nur wie 5 Minuten lang oder so, sondern es war ein Millionenvolk, das da durchgegangen ist. Also es wird wahrscheinlich Stunden, möglicherweise mehrere Tage gedauert haben, dieses Wunder. Und die ganze Zeit stehen da diese Wassermassen und sie gehen durch. Und dann kommt irgendwie eine der komischsten Stellen in der Bibel, wo man einfach merkt, wie borniert und dumm Menschen sein können. Nämlich die Ägypter versuchen dasselbe. Und ich... Ja, du musst dir das vorstellen, ne? Also da ist irgendwie ein Feind, der ist gerade aus deinem Land ausgezogen. Dein halbes Land ist verwüstet worden, irgendwie durch einige richtig krasse, übernatürlich kommende Plagen. Dann teilt Gott irgendwie vor deinem Feind ein Meer, die gehen trockenen Fußes durch und die Feinde, also die Ägypter, gehen trotzdem irgendwie immer noch hinterher. Eigentlich irgendwie eine total bekloppte Sache. Und man fragt sich, wie Andrew Womack immer so schön sagt, irgendwie... Genau, richtig. Wie dumm kann man sein und trotzdem noch atmen? Und sie haben es geschafft. Sie sind hinterher durchgegangen und dann passiert das Wunder wieder und das Wasser klappt wieder zurück und alle Ägypter ersaufen. Und wenn man das irgendwie so liest, dann ist einem das ganz klar, dass die Ägypter einen schweren Fehler gemacht haben. Aber ich glaube, dass die meisten Christen heute in Deutschland erst einmal dem Glauben der Ägypter applaudiert hätten. Die haben sich getraut, das Gleiche zu machen wie die Israeliten. Die sind hinter ihnen hergegangen. Die sind einige Meter, vielleicht einige Kilometer auf trockenem Boden gegangen, an diesem Aquarium vorbei und haben die Israeliten verfolgt. Und es war zunächst einmal etwas, das sah genauso aus wie Glaube. Und dann irgendwann merkst du, es hat aber nicht die gleichen Ergebnisse wie Glaube. Die einen sind trockenen Fußes auf der anderen Seite angekommen und die anderen sind trockenen Fußes bis zur Mitte gekommen und ersoffen. Und das ist ein kleiner, aber doch sehr gravierender Unterschied. Und so denke ich irgendwie, dass wir Glaube nicht irgendwie definieren dürfen über das, was wir machen, sondern wir müssen Glaube definieren über die Ergebnisse, die der Glaube letzten Endes bringt. Und das ist ein Punkt, an dem es anfängt, weh zu tun, leider. Und als ich angefangen habe, mich mit Glauben auseinanderzusetzen und Heilung und sowas, da hätte ich noch jederzeit gesagt, ja, ich glaube. Ich glaube das alles. Ich glaube, dass Gott für mich gestorben ist und Heilung gekauft hat und so. Ich glaube das alles. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, so ja, wenn ich das glaube, warum habe ich dann nicht die Ergebnisse? Und das war für mich ein total schmerzhafter Punkt. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht noch anderen Leuten so geht, aber für mich war das echt eine ganz krasse Erkenntnis. Und wie das ich oft irgendwie eher den Glauben Ägyptens habe, der mich bis zur Mitte irgendwie eines Problems bringt, aber ganz selten irgendwie nur den Glauben Israels habe, der dann die Ergebnisse hervorbringt, die er eigentlich hervorbringen sollte. Und ich bin sicher, dass viele Christen, die behaupten, dass sie Glauben haben, genau so einen Ägypterglaube haben und nicht so einen Israelitenglauben. Und dass es unheimlich leicht ist, etwas zu machen, was nach Glauben aussieht, aber ganz schwer ist, den Glauben zu haben, dass es dann auch wirklich die Ergebnisse bringt. Und wir sehen das immer wieder, wenn es irgendwo eine Erweckung gibt oder eine besonders interessante erweckliche Bewegung irgendwo in der Welt, dann gibt es auf einmal hunderte von Nachmachern, die genau das Gleiche machen wie die Leute in der Erweckungsbewegung und glauben irgendwie, dass deswegen sie die gleichen Resultate kriegen. Und die legen dann auch Hände auf, die schreien Dämonen an, die machen irgendwelche komischen Sachen, die man irgendwo mal irgendwie gemacht hat und hoffen irgendwie, dass das irgendwie den Glauben bringt und dass das die Ergebnisse bringt und merken dann aber, dass es nicht funktioniert. Und warum funktioniert das nicht? Weil sie etwas gemacht haben, aber den Glauben nicht haben und weil sie vergessen haben, dass die Leute, bei denen es funktioniert, irgendwie eine Biografie haben, die sie in diesen Glauben hineingebracht haben, hat, dass sie das aber nicht haben. Ganz kleines Detail, irgendwie, was sie dabei übersehen haben, irgendwie aber eine total wichtige Sache. Zwei Leute können exakt das Gleiche machen und trotzdem ist es bei dem einen etwas, was zu Erfolg führt und bei dem anderen führt es nicht zu Erfolg, weil der eine Glaube hat und der andere hat keinen Glauben gehabt. Und wenn es so einfach wäre, dass man Methoden anwenden könnte, dann wäre es gar kein Problem, in den Heilungsdienst hineinzukommen. Dann suchst du dir einfach ein Vorbild und machst alles irgendwie genau wie der und dann wird es funktionieren und du siehst die gleichen Ergebnisse. Und Tatsache ist, es funktioniert nicht, es geht nicht. Du kannst irgendwie das Gleiche machen wie jemand anders und trotzdem wird es nicht klappen. Schönes Beispiel irgendwie aus der Apostelgeschichte. Da sind die 7 Söhne des Hohenpriesters Kephas und die versuchen irgendwie einen Dämon auszutreiben. Und sie kommen jetzt dahin und sie sagen, im Namen Jesu, den Paulus predigt, gebieten wir dir auszufahren. Und der Dämon antwortet und sagt, was seid ihr denn für Hanepampeln? Ich kenne irgendwie Jesus und von Paulus habe ich gehört, aber wer seid ihr Deppen eigentlich? Und die werden fürchterlich verprügelt. Der Dämon fährt nicht aus, aber sie gehen total ramponiert nach Hause und fragen sich, was denn da passiert ist, wie denn ein Mann irgendwie 7 andere irgendwie verkloppen kann in der Kraft des Dämons. Und naja, es klappt, also es konnte irgendwie passieren. Und der Unterschied war halt einfach, dass die Dämonen Paulus kannten oder von dem schon mal gehört haben, dass sie Jesus auch kannten, aber ihr Name war in der unsichtbaren Welt nicht besonders bekannt. Keiner wusste irgendwie, wer sie sind. Sie hatten einfach keine Autorität und es hat nicht funktioniert. Sie konnten nicht das Gleiche machen oder sie konnten das Gleiche machen, aber es hat nicht die gleichen Ergebnisse gebracht. Und wenn man einfach nur was kopieren könnte, dann könnten wir das alle machen wie Smith Wigglesworth, ne, der immer, wenn er jemanden, oder oft, wenn er jemanden getroffen hat, der Magenkrebs hatte, dann hat ihm voll einen in die Magengrube gehauen. Und dann war der geheilt. Und ich meine, manchmal ist er dann irgendwie 2 Meter nach hinten geflogen, weil Wigglesworth auch irgendwie kein schwacher Typ gewesen ist, aber danach war er geheilt. Oder diese eine schöne Geschichte, wo er, das erzähle ich gar nicht mehr, das ist viel zu krass, aber er hat immer irgendwie solche... Der hatte irgendwie war ein Baby und das zu heilen war und er hat das irgendwie von der Bühne bis in die erste Reihe gekickt. Und es war danach geheilt und es hatte keine Knochenbrüche oder sonst irgendetwas, ne? Also, aber man hat ihn ja mal gefragt, warum machst du das so? Bist du immer so grob mit den Leuten? Und sagt, hey, ich bin nicht grob mit den Leuten, ich bin grob mit der Sünde und mit dem Teufel, der in ihnen ist. Irgendwie da bin ich grob zu und die Leute stehen mir halt einfach manchmal im Weg. Ich meine, hey, es hat funktioniert, weil da ein Glaube hintersteht. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass wenn ich irgendwie jemanden umboxen würde, der irgendwie Magenkrebs hat oder sowas, dass bei dem gar nichts passieren würde und nachher kommt die Polizei und sagt mir, warum verklopfst du Leute in Gottesdiensten? Oder möglicherweise schlägt er auch noch zurück, irgendwie, weil er gerade kein Christ ist und nicht irgendwie fromm konditioniert ist. Und so sollten wir uns nicht... So sollten wir uns nicht irgendwie auf eine Tat konzentrieren. Und ich habe immer gedacht, irgendwie, dass Glaube eine Tat ist, dass Glaube eine Leistung ist, die ich hervorbringen kann. Und das hieß dann für mich eigentlich immer, Glaube bedeutet, jeden Zweifel aus meinem Denken rauszuräumen. Und das geht, ne? Also man kann da gewisse Übungen anwenden und sich da irgendwie in welche Zustände irgendwie rein meditieren und denken und sowas. Und man kann irgendwie Sachen einfach irgendwie so zur Seite schieben, irgendwie an Zweifeln und kann dann ohne irgendeinen Zweifel für etwas beten und ganz sicher sein, dass es passiert. Und trotzdem passiert nichts. Und ich habe eine Weile gebraucht, um zu verstehen, dass Glaube keine Leistung ist, die aus mir selber herauskommt. Und dass ich auch gar keinen Glauben leisten kann, sondern dass Glauben irgendwie etwas ist, was kommt, was in mir wachsen kann. Wir werden gleich darüber reden, wie es in mir wachsen kann. Aber dass es nichts ist, irgendwie, was ich aus einer Willensanstrengung herausbringen kann. Und dass es nichts ist, was ich als eine fromme christliche Leistung bringen kann. Und das ist schon mal ein Punkt, irgendwie, der total wichtig ist zu verstehen. Denn das ist auch eine Sache, die uns immer wieder vorgeworfen wird, dass wir wohl angeblich manchmal zu Kranken sagen, für die wir beten und die werden nicht geheilt. So, ja, du hast irgendwie nicht genug Glaube gehabt und dass der Kranke dann irgendwie jede Menge Minderwertigkeitsgefühle oder Schuldkomplex oder sonst was hat und es geht ihm nachher schlechter als vorher, weil er jetzt nicht nur krank ist, sondern auch noch ein schlechtes Gewissen hat, weil er nicht irgendwie genug Glaubensleistung gebracht hat. Und da möchte ich ja nur mal sagen, dass das eine super perverse Sache ist. Ich weiß, dass das vorkommt. Aber ich glaube nicht, dass das irgendetwas ist, was aus geistlicher Reife oder aus einem Dienst der Liebe herauskommt, sondern das ist natürlich echt eine absolute Katastrophe, sowas zu machen. Das wollen wir nicht machen. Glaube ist keine Leistung. Glaube ist nichts, was irgendjemand erbringen kann. Und Glaube ist auch nichts, wo wir uns schlecht fühlen sollten, wenn wir es gerade nicht haben. Und es ist schlimm, wenn wir in der Glaubensbewegung wieder hinkommen, dass wir meinen, dass Glaube nach so einem Punktesystem funktioniert und wenn wir 100 Glaubenspunkte haben, dass dann irgendwie die Heilung kommt, aber wenn wir nur 99 Glaubenspunkte haben, dann sagt Gott, ja, tut mir leid, irgendwie Pech gehabt, irgendwie du wirst doch keine Heilung kriegen. Und das vielleicht auch irgendwie erstmal so zur Beruhigung für euch. Es gibt viele Fälle im Neuen Testament, wo Heilung durch Glauben gekommen ist. Von den 19 Geschichten, die ich gerade irgendwie erzählt habe, gibt 19 längere Heilungsgeschichten im Neuen Testament, plus irgendwie noch einige Totenauferweckungen und Dämonenaustreibungen. Und von diesen 19 Geschichten ist bei 10 Glaube ausdrücklich erwähnt oder vom Zusammenhang her gegeben, kann man erkennen, dass Glaube darin vorgekommen ist. Aber es gibt auch irgendwie Wundergeschichten, wo überhaupt kein Glaube irgendwie bei den Leuten bei gewesen ist, die das Wunder empfangen haben, wo es einfach nur von Jesus ausgegangen ist, er etwas gemacht hat und dann Leute geheilt worden sind. Super Beispiel dafür finde ich Totenauferweckungen. Ich glaube im Leben nicht, dass Lazarus in seinem Grab gelegen hat und Glauben daran hatte, dass irgendwann der Messias kommt und der Kraft der Salbung geheilt wird. Ich glaube auch nicht, dass die Tochter von Jairus, dem Synagogenvorsteher, dass die Glauben gehabt hat, irgendwie geheilt zu werden, weil die war nämlich auch tot, die hatte mit Sicherheit keinen Glauben und trotzdem ist sie geheilt worden. Das heißt also irgendwie, es gibt immer mehrere Gründe, warum jemand nicht geheilt wird. Und es kann sein, dass er nicht genug Glauben gehabt hat, sicher, das ist möglich. Es kann aber auch sein, dass du einfach nicht genug Vollmacht gehabt hast. Und ich nehme dann lieber irgendwie dann die Verantwortung auf meine Kappe, weil ich das auch ganz genau weiß. Und wenn Jesus an meiner Stelle hier stehen würde, dann würde hier keiner irgendwie rausgehen, der nur ein bisschen Glauben hat und wäre immer noch krank. Aber Jesus steht irgendwie leider nicht hier, sondern er muss irgendwie durch mich fließen und das fällt mir irgendwie manchmal schwer, in dieser Salbung irgendwie zu dienen. Und so weiß ich, dass es genauso irgendwie auch meine Kraft sein kann, irgendwie die noch zu klein ist, weil ich noch zu wenig Erkenntnis habe, wie es sein kann, irgendwie, dass der, für den ich bete, zu ungläubig ist oder irgendwas zu wenig hat, wie es auch sein kann, dass irgendwelche anderen Faktoren eine Rolle spielen, die ich überhaupt noch nicht erfasse und nicht kapiere. Also wir sollten echt aufpassen mit so monokausalen Sachen, also mit Eingrunderklärungen und einfach wissen, dass die Welt immer komplexer ist irgendwie als das, was wir uns vorstellen, und sollten auch nicht irgendwie glauben, dass Gott uns jetzt sowieso nicht heilen kann, weil wir nicht genug Glauben haben, weil das in der Praxis immer nur dazu führt, dass man total verkrampft. Und dass man sich dann nur noch um seine Heilung dreht und nur noch um den Glauben dreht und gar nicht mehr um den Messias sich dreht und sich irgendwie gar nicht mehr seines Lebens freuen kann, weil man immer nur sieht, Mensch, ich bin immer noch krank, ich habe wohl immer noch nicht genug Glauben gehabt, und was kann ich denn machen, damit mein Glaube wächst? Manchmal ist das Beste, was du machen kannst, dich entspannen und sagen, ja, okay, bleibe ich noch ein bisschen krank irgendwie, aber Hauptsache, wie Jesus hat mich lieb, und das ist irgendwie erstmal irgendwie das Wichtigste. Und dann, ja, mal gucken, wie Glaube kann wachsen, wie du kannst irgendwie da reinkommen. Irgendwann kommt vielleicht auch ein Typ mit mehr Salbung oder es passiert irgendetwas Außergewöhnliches und das Wunder ist da. Aber es ist gefährlich, sich an dieser einen Sache aufzuhängen und dann alles irgendwie auf diese eine Glaubenskarte irgendwie zu setzen und immer irgendwie zu denken, ich habe immer noch einen Fehler gemacht. Und das ist genauso kontraproduktiv, wie zu meinen, ich bin immer noch nicht heilig genug, um Gott geistlich zu dienen, oder irgendwie, es ist immer noch irgendwie was in meinem Leben, deswegen kann Gott mich nicht segnen. Das ist alles Quatsch. Das ist wirklich alles Quatsch. Und wenn wir von Glauben reden, dann reden wir im Grunde genommen von etwas, was nachher unbewusst sein wird. Glaube ist nicht irgendwie etwas, den du dann bewusst an- und ausschaltest, sondern es ist einfach etwas, das ist eine zweite Natur für dich geworden. Das ist eine Sache, die läuft vollkommen unbewusst. Das ist wie bei Kindern, die auch nicht jedes Mal irgendwie proklamieren müssen, dass ihr Vater gut ist. Also ich war jetzt hier bei Paddy und Pasquina und haben da übernachtet. Und ich habe nicht gesehen, irgendwie, dass jetzt Jerome angekommen ist und gesagt hat, ja, Papa, ich weiß, dass du echt wunderbar bist irgendwie und dass du mir immer meine Süßigkeiten gibst und dass du mir niemals irgendwie etwas verweigern wirst. Und ich weiß, oh Papa, irgendwie, dass von dir nichts Negatives kommt, und ich bekenne das und ich nehme im Glauben irgendwie das Frühstück an, irgendwie, dass du mir jetzt geben wirst, und ich bin sicher, irgendwie, dass du es mir geben wirst und dass du nicht zurückhalten wirst von deinen Segnungen, die du in mein Leben hineinlegen wirst, denn du hast gesagt, ich werde dich immer versorgen. Und ich meine, das ist total verkrampft. Das ist. Ja, Gott ist halt kein Macho, der auf sowas steht. Also, und mal kann das in Ordnung sein. Aber ich glaube, wenn deine Kinder immer so mit dir umgehen, da denkst du auch irgendwann, ey Leute, entspannt euch mal. Und du willst das nicht jeden Tag haben. Kann ich dir garantieren, du willst das nicht jeden Tag haben. Und ich glaube, genauso fühlt Gott sich irgendwie auch manchmal. Und er wird immer anproklamiert und immer irgendwie Glauben bekannt. Und immer müssen sich seine Kinder irgendwie davon überzeugen, dass sie glauben, dass er ein guter Gott ist. Irgendwie, hey, das wird auch Gott irgendwann echt auf die Nerven gehen. Und er möchte irgendwie, dass wir in einen entspannten Umgang reinkommen und dass Glaube etwas ist, was völlig unbewusst mitläuft, was einfach die Basis unseres Lebens ist. Wir wissen einfach, dass Gott gut ist, und wir haben keinen Zweifel daran. Wir haben keinen Zweifel daran. Und solange irgendwie Glaube noch diese verkrampfte Leistung ist, sind wir nicht da, wo Gott uns wirklich haben will. Und ich sage nicht, dass man es nicht manchmal machen muss. Manchmal müssen wir uns selber überzeugen und müssen proklamieren und müssen mit dem Teufel irgendwie klarkommen und alle möglichen Sachen. Aber das darf nicht unser Lebensstil sein. Und dieses ganze Einklagen von Sachen, die dann irgendwie manchmal kommen, wie, es ist cool, aber es ist manchmal auch völlig unbiblisch und völlig unjesusmäßig, und es gehört sich nicht, mit seinem Vater so umzugehen. Ein Katholik, den ich gerne lese, ist Francis McNutt. Wir haben auch seine Bücher da am Büchertisch. Und der hat ein tolles Buch über Heilung geschrieben, Die Kraft zu heilen. Und er hat gesagt, ich würde niemals es mir einfallen lassen, mit meinem irdischen Vater irgendwie so umzugehen, wie wir manchmal mit Gott umgehen. Und ich würde nie irgendwie am Mittagstisch gesagt haben, ey Vater, reich mir endlich mal was irgendwie von dem Hühnerzeug irgendwie rüber und mach mal irgendwie, dass das endlich irgendwie kommt und gib dir mal ein bisschen Mühe und beeil dich mal irgendwie, dass das kommt. Sondern ich wusste irgendwie doch, dass er mir das geben wird und es mir nicht vorenthalten wird. Und oft ist das wirklich so, dass wir mit Gott irgendwie auf eine total krasse Weise irgendwie da umgehen und meinen, wie ihn immer irgendwie an das erinnern zu müssen, was er uns sowieso vorgeschlagen hat, was er uns geben möchte, und gehen irgendwie hart mit Gott um, was wir nicht machen würden, wenn wir wissen würden, wie unser Gott wirklich ist. Und deswegen, wenn ich hier über Glauben predige, dann predige ich über etwas Ruhiges, Lockeres, Angenehmes. Einfach eine Basis, die da ist. Einfach über einen Papa, von dem man weiß, irgendwie, der wird mir nur Gutes tun und ich kann ihm vertrauen, dass er mir eben etwas Gutes tut und dass er mir Heilung schenkt und nicht irgendwie was Fieses mir gibt. Und das ist wirklich Glaube. Ich bin selber nicht bei diesem entspannten Glauben, deswegen ist manches, was ich predige, auch immer noch ein bisschen unentspannt. Aber ich weiß irgendwie, dass ich irgendwann mal da ankommen werde. Und manchmal, wenn ich mich so beim Beten beobachte, dann denke ich auch, Alter, was machst du hier eigentlich gerade? Und wahrscheinlich wird Gott das genauso schräg gerade finden, wie ich das auch gerade finde. Und dann ist es halt eine Phase, aber wir müssen rauskommen. Ja. Du hast doch gesagt, wir dürfen fragen. Ja, selbstverständlich.
Okay, dann, was sagst du dann zu der Bibelstelle, wo mit dem, wie Jesus sagt, das Gleichnis mit dem Richter, wo die arme Witwe immer wieder zu diesem Richter hinläuft und nachher ist der arme Kerl so genervt, dass er ihr recht.
Hey, ich sag, dass du die Pointe falsch verstanden hast. Lukas 18, ne? Nein, nein. Und der Herr fügte hinzu, Vers 6, das ist dann die Auslegung dazu, bedenkt, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern zögern, ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Also was Jesus sagt, ist, Gott ist nicht wie ein ungerechter Richter. Gott ist nicht irgendwie so jemand, der böse ist irgendwie und uns alles wie vorenthält, sondern Gott wird anders sein als der. Also es ist ein Kontrast, den Gott hergestellt hat und nicht gesagt hat, Gott ist fies. Er sagt, dass die Auserwählten Tag und Nacht schreien. Aber, Moment, also er sagt, dass sie Tag und Nacht schreien, aber nicht irgendwie, dass sie Tag und Nacht schreien, weil Gott ihnen das nicht gegeben hat. Und meine Erklärung ist irgendwie, dass seine Auserwählten Tag und Nacht schreien um etwas, was Gott ihnen schon längst gegeben hat und dass Gott uns nicht mehr geben kann irgendwie als das, was er uns gegeben hat und wir das einfach mal annehmen sollten, was er uns gegeben hat. Und dass wir super oft irgendwie um Dinge beten und betteln, die wir haben, und von denen er nicht mehr geben kann. Ich habe das vor ein paar Monaten mal erlebt, irgendwie, da ging es mir richtig scheiße, ne? Also es war richtig down, irgendwie, wie ich selten down bin. Und habe dann gesagt, hey Gott, gib mir doch endlich mal Kraft. Und Gott hat sehr deutlich irgendwie in dem Moment irgendwie in meinen Geist geredet und hat gesagt, hey, du wirst nie mehr Kraft haben, als du jetzt im Moment hast. Und dann wusste ich, ja stimmt, Epheser, genau, in mir ist die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat und mir kann mir nicht mehr geben. Und so glaube ich, dass wir echt viel Zeit irgendwie auf den Knien verbringen und Tag und Nacht flehen irgendwie zu Gott. Und eigentlich irgendwie wäre es dran, unsere Sichtweise zu verändern und das anzunehmen, was er uns gegeben hat und im Glauben das zu nehmen. Okay, kam gerade Eindruck von Psalm 23, Vers 4, war der von dir? Von 4? Ich würde das genauso machen. Ich glaube, dass Gott irgendwie einen Tisch bereitet hat vor uns im Angesicht unserer Feinde. Ich glaube, dass alles auf diesem Tisch drauf ist, irgendwie, was wir haben können und was wir brauchen. Und dass Glaube irgendwie so funktioniert, dass wir zupacken. Das ist der Unterschied zwischen Glaube und Hoffnung. Hoffnung hofft, dass irgendwann etwas Gutes kommt. Glaube nimmt irgendwie das Gute, was jetzt da ist. Und wir können es uns von Gottes Tisch nehmen. Und es ist eine Sache, die etwas Übung erfordert, die aber sehr gut funktioniert, wenn man sich irgendwie einmal auf den Weg gemacht hat und sein Denken geändert hat und mehr da reingekommen ist, dass es wirklich geht, sich von Gottes Tisch die Sachen zu nehmen, die man jetzt gerade braucht. Smith Wigglesworth hat mal etwas gesagt, und zwar hat ihn jemand gefragt, wie geht's denn heute Smith Wigglesworth? Und er sagte, ich frage Smith Wigglesworth nie, wie es ihm geht, ich sage es ihm. Und für mich ist das ein totaler Schlüssel. Wirklich, wenn ich morgens aufstehe und ich muss predigen und ich habe zu wenig gepennt, irgendwie 5 Stunden, 4 Stunden oder sowas, irgendwie, ich bin total fertig, sage ich meinem Körper, hey, in Jesu Namen, du kommst jetzt hoch, Kreislauf, du funktionierst jetzt, du wirst 3 Stunden irgendwie in Ordnung laufen und du wirst predigen und so, danach kannst du dich wieder ins Bett legen und dann kannst du dich wieder ein bisschen ausruhen. Oder wenn ich irgendwie deprimiert bin, also ich habe schon echt früher, bevor ich Christ geworden bin, echt tierische Probleme mit Depressionen gehabt, nachher auch noch irgendwie eine ganze Weile, bis ich es gelernt habe, mir einfach von Gott die Freude zu nehmen. Und ich habe immer gesagt, boah, ich schaffe das jetzt gerade nicht, ich kann das jetzt gerade nicht. Und irgendwann hat Gott mir ganz deutlich gesagt, doch, das stimmt nicht. Und habe gesagt, ja, stimmt, das stimmt wirklich nicht. Und immer wenn dann der Gedanke gekommen ist, habe ich gesagt, ja, ich schaffe es, ich komme da durch. Und ich habe jetzt Freude, Nehemia 8, Vers 10, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich nehme mir Freude. Und dann auch gesagt, hey, Seele, so wie es im Psalm 103 heißt, glaube ich, was betrübst du dich in mir, meine Seele, und bist so unruhig? Freu dich. Und sag einfach meiner Seele, okay, Seele, freu dich jetzt. Und das hat ein bisschen gedauert, bis das geklappt hat, aber mittlerweile funktioniert das super. Wenn Niedergeschlagenheit kommt, dann sage ich, hier, Seele, freu dich, und die macht das. Ich meine, ich bin der Chef und ich meine Seele. Und das ist ein großes Geheimnis mit zu einem stabilen christlichen Leben, ist es irgendwie zu verstehen, dass wir nicht abhängig sind von den Umständen, in die wir hineingestellt sind, und das nicht so wie es ist, wie die Welt uns sagt, dass unsere Gefühle auf das reagieren müssen, wie unsere Umstände gerade sind, sondern dass wir dahin kommen können, dass unsere Gefühle abhängig sind von dem, was Gottes Wort uns sagt. Und wenn draußen irgendwie alles irgendwie ins Chaos versinkt, dann können von mir aus alle Leute irgendwie nervös werden davon, aber ich muss nicht nervös werden. Ich weiß irgendwie, dass meine Gefühle nicht aus dieser Quelle kommen. Ich weiß, dass ich Frieden haben kann, wenn alle irgendwie Leute am Rad drehen. Ich weiß, dass ich Freude haben kann, wenn alle Leute irgendwie traurig sind. Und es ist... eine super interessante Stelle eigentlich, wie auch gerade, wenn wir uns mit Heilungssachen irgendwie beschäftigen. Es ist ja schon irgendwie, dass immer noch Leid irgendwie in das Leben von Christen kommt. Und dass während wir eine Verheißung dafür haben, geheilt zu werden, haben wir auch eine Garantie dafür, dass wir verfolgt werden. Und es ist die vergessene Verheißung, nenne ich das manchmal irgendwie ganz gerne. Paulus schreibt das an Timotheus, jeder, der gottselig leben will, wird verfolgt werden. Eine klassische Verheißung, ein Versprechen Gottes. Es ist auch eine Bedingung dabei, du musst gottselig leben, wenn du möchtest, dass diese Verheißung in Kraft tritt, so wie das immer so ist. Es gibt das Versprechen und es gibt die Bedingung. Und so ist es halt einfach, wenn wir gottselig leben, dann wird das passieren und dann werden wir in Situationen kommen, die negativ sind und in denen es darauf ankommt, dass wir trotzdem auf Spur bleiben und dennoch unsere Freude halten und unseren Frieden halten, auch wenn wir in negative Situationen kommen. Und für mich das klassische Beispiel ist Paulus und Silas im Gefängnis. Sind eingelocht worden, irgendwie, weil sie das Evangelium gepredigt haben, sind jetzt da im tiefsten Knast, in einem Loch, irgendwie, in dem keiner von uns stecken möchte. Also dagegen ist jeder Knast, den wir in Deutschland haben, wie ein First-Class-Hotel. Und die sind mitten irgendwie ganz unten drunter, wo noch nie Licht irgendwie reingeschienen hat, wo die Wände so nass sind, dass du mit einer Fliegenfalle Forellen fangen kannst, mit einer Mausefalle meine ich natürlich. Fliegenklatsch, klatsch, 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 eine Forelle ist tot. Und sie sind echt mitten da drin, sind festgekettet. Und was machen sie da? Lobpreis. Sie beten Gott an. Und es ist nicht irgendwie, wie was bei uns irgendwie dann wäre, ja total verzweifelt, irgendwie Gott hat mich irgendwie verlassen und was ist das denn jetzt? Ich habe den Willen Gottes getan und hier so eine Scheiße hier. Und nichts mit Murren oder so sein, hey, hurra, wir sind immer noch hier. Oder wie Paulus das dann sagt, ne, im Römerbrief war früher mal eine meiner Lieblingsstellen, ich weiß, dass die Leiden dieser jetzigen Zeit um nichts ins Gewicht fallen zur kommenden Herrlichkeit. Oder 1. Petrus, irgendwie, lasst euch von dem Feuer der Verfolgung, das kommt, irgendwie nicht erschrecken, als ob es etwas Fremdes wäre. Nein, es ist etwas, was einfach dazugehört. Und deswegen freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Freut euch darüber. Und das ist irgendwie ein Glaube, der völlig unabhängig ist von den Dingen dieser Welt. Und mit dem es positiv egal ist, was denn eigentlich um uns herum passiert. Wir wissen, wir haben einen Anker in der anderen Welt und wir wissen, dass wir in eine Herrlichkeit reinkommen können. Und so kann Paulus sagen, wie ich trage gerne irgendwie Christi Schmach und ich werde gerne irgendwie das, was an Christi Leiden noch fehlt und wir am eigenen Körper hinzufügen, weil er einfach weiß, dass diese kommende Herrlichkeit kommt. Und es ist Freude da. Und ich beobachte das, dass wir heute mit wesentlich weniger schlimmen Sachen wir schon total verzweifelt sind und dass irgendwie, wenn bei uns ein Auto kaputt geht, wir schon irgendwie daran zweifeln können, dass Gott es immer noch gut mit uns meint irgendwie und total unzufrieden und unglücklich sind. So Sachen, da hätten die Apostel irgendwie drüber gelacht, das wäre irgendwie scheißegal gewesen. Irgendwie, das ist nichts gegen irgendwie im Gefängnis sein und 39 Stockhiebe kriegen und so. Und so glaube ich halt einfach, dass wir es lernen können, unsere Emotionen und bis zu einem gewissen Grad, vielleicht sogar bis zur Vollkommenheit, unseren Körper so sehr unter den Gehorsam Christi zu bringen, dass er genau das tut, was wir ihm sagen und sich damit in der Konsequenz genau schriftgemäß verhält. Und es hat etwas damit zu tun, anzunehmen, was Jesus für uns getan hat und es einfach in unserem Leben in die Realität umsetzen. Oder nicht in die Realität, es ist schon Realität, aber es in das hinein umzusetzen, was wir jetzt als sichtbare Welt beschreiben würden. Halleluja. Okay, letzte noch. Also ich muss hier noch ein bisschen weiter predigen. Also machen wir lieber nachher danach noch weiter Fragen. Ja, sag mal. Ja, darfst. Habe ich mich nicht getraut, irgendwie zu sagen, ja, ich habe ja nachher noch gesagt, dass es möglicherweise auch hundertprozentig gehen kann, also ich habe mich das noch nicht so ganz getraut, irgendwie ist es noch nicht so hundertprozentig in meinem Fundament drin, dass ich das jetzt hier mit völliger Freimütigkeit so verkündigen würde, weil ich es selber noch nicht so erlebe. Aber ich glaube, dass es eigentlich auch irgendwie so sein sollte, dass du deinem Körper sagst, okay, du bist jetzt nicht krank. Also von daher, das war jetzt eine Einschränkung, die eher aus meiner Menschenfurcht kam, irgendwie als aus dem Wort Gottes. Doch, das tue ich auch, aber da kommen wir echt gleich noch zu. Ha, es macht richtig Spaß hier. Ich muss mir immer auf die Uhr. Oh, scheiße. Nein, ich gucke nicht mehr auf die Uhr. Genau. Glaube, was ist Glaube? Hebräer 11, Vers 1. Und ich zitiere nach der 1985er Elberfelder Übersetzung. Das ist mein Lieblingsjahrgang. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist die Grunddefinition von Glauben. Ist sehr schwer zu übersetzen aus dem Griechischen. Deswegen sind sehr viele unterschiedliche Übersetzungsvarianten gegeben. Und fast jede Bibelübersetzung sagt was anderes. Und nach meinem Schriftstudium würde ich sagen, ist das hier, was der 85er Elberfelder sagt, die genaueste Definition. Glaube ist eine, was hast du für eine?
Die neue.
Ja, die sagt irgendwie, ist nicht überführt sein, sondern ist, was sagt das? Eine?
Überführt sein von Dingen, die man nicht sieht.
Ach doch, sagt auch überführt sein. Es gibt Elberfelder, die sagt was anderes als überführt sein. Und gerade das überführt sein ist mir so wichtig. Die sagt, es ist eine Überzeugung von Dingen, sagen manche Elberfelder auch. Und manche Luther auch. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Also Glaube ist eine Verwirklichung von etwas Gehofftem. Ich habe das gerade schon gesagt, der große Unterschied zwischen Glauben und Hoffnung ist, dass Hoffnung etwas Positives in die Zukunft verlegt und sagt, irgendwann wird etwas Gutes passieren. Damit ist Hoffnung auch etwas, was wir hochachten sollten. Das hat mal jemand gesagt, wenn wir das jeder Bereich des Lebens, in dem du keine Hoffnung mehr hast, dass er in dem Bereich einer oder unter der Autorität einer Lüge steht, und das glaube ich auch. Hoffnung ist im Endeffekt wie die freudige Erwartung etwas Guten, und wenn du nicht mehr glaubst, wie das in deinem Leben sich etwas zum Guten ändern kann oder wird, dann wirst du auch niemals Glauben entwickeln. Also es ist echt ein Minimum irgendwie, dass man es als Christ noch sagen kann, ich glaube, dass Gott irgendwann mal eingreifen wird in meinem Leben. Ja genau, ich hoffe, dass Gott irgendwann mal eingreifen wird. Ich hoffe, dass Gott mich heilt. Ich freue mich irgendwie schon darauf, dass ich in Vollmacht komme. Ich weiß noch nicht, wann es ist, aber es wird irgendwann mal passieren. Das ist echt das absolute Minimum. Wenn das noch nicht mal da ist, diese Hoffnung, dann kannst du echt davon ausgehen, dass du irgendeine ganz kapitale Lüge glaubst, und dann solltest du in dem Bereich auf jeden Fall nochmal studieren und beten, damit du von dieser Lüge los wirst. Aber jetzt kommt irgendwie der Unterschied zum Glauben, und der Glaube sagt, jetzt ist die Zeit der Erfüllung. Jetzt ist der Tag des Heils. Ich warte nicht mehr länger, sondern ich greife jetzt zu und ich nehme mir jetzt das, was mir in Christus sowieso schon gehört. Eine Frau, die ich kenne, die in Berlin wohnt, hatte uns mal eine Geschichte erzählt. Sie hatte, was hat sie, einen krummen Rücken gehabt, ne? Sandy? Ich meine, das wäre irgendwie so eine Skoliose gewesen. Irgendwie, sie hat sehr viele Sachen. Wir haben schon vieles mit der gebetet und auch immer Besserungen erlebt. Und sie hatte als Kind, ich meine, das wäre eine Skoliose gewesen, so in der, im oberen Rückenbereich, also so eine Schiefstellung wie der Wirbelsäule. Und sie hat immer irgendwie dafür gebetet und hat immer gewusst, wie Gott wird das irgendwann heilen. Hatte immer die Hoffnung, Gott wird das machen. Und irgendwann, so nach einigen Jahren Hoffen und Beten, ist sie morgens aufgestanden oder hat gebetet und hatte irgendwie den Eindruck, dass Gott sagt, heute wird das passieren, ruf irgendwen an, lass für dich beten und es wird passieren. Und dann hat sie jemanden angerufen, irgendwie zwei Leute aus ihrer Gemeinde, ist hingefahren, die haben für sie gebetet und zack, wie das Ding war wieder genauso, wie es sein sollte, hat sich ausgerichtet und Gott hat sie geheilt. Und das ist der Unterschied zwischen Hoffnung und Glauben. Hoffnung sagt irgendwann und Glaube sagt jetzt. Und damit dieser Glaube passieren kann, muss es vorher das Überführtsein geben. Und deswegen ist mir das so wichtig, irgendwie, dass wir eine Übersetzung nehmen, wo Überführtsein steht, weil das meines Erachtens das Genaueste ist, was das Griechische wiedergibt. Das griechische Wort bedeutet im Grunde genommen genau das Gleiche wie das deutsche Wort, nämlich Überführung. Und Überführung ist das, was Polizisten machen oder was Richter irgendwie nachher machen, wenn sie einen Verbrecher geschnappt haben und die Bullen sagen, du hast das geklaut, und er sagt, nö, habe ich nicht. Und dann wird er überführt und man kann sagen, hier sind deine Fingerabdrücke, sind auf dem Diebesgut und du bist irgendwie auf der Kamera gewesen. Und in der Überführung passiert ist das etwas, was längst schon Realität war, was aber unsichtbar war, sichtbar wird für die Leute, die jetzt zu Gericht sitzen. Und das ist genau das Bild, was uns Hebräer 11, Vers 1 sagt. Nämlich es sagt, es gibt etwas, das ist noch unsichtbar, aber es ist Realität. Und durch Überführung passiert es, dass das noch Unsichtbare uns sichtbar wird, dass wir unseren Glauben darauf aufbauen können und wissen, es gibt irgendwie in dieser unsichtbaren Welt etwas, was Gott für mich hat oder was er schon getan hat. Und durch diese Überführung können wir dafür sorgen, dass es aus der unsichtbaren Welt hinauskommt in die sichtbare Welt und in unserem Leben Substanz annimmt. Das ist ein Konzept, das unglaublich wichtig ist zu verstehen. Denn es trennt den Glauben von sehr vielen Formen von Mythologie. Es ist ein totaler Unterschied, ob Gottes Geist dir etwas gezeigt hat, was da ist, aber noch unsichtbar ist, oder ob dein Verstand dir etwas sagt, was schön wäre, wenn das passieren würde. Und so muss der Glaube sich auf etwas stützen, was göttliche Offenbarung ist, was aus Gottes Wort kommt, was Gottes Geist in uns lebendig gemacht hat und Gottes Geist uns gezeigt hat. Und ich glaube, dass das der Unterschied ist oder der Hauptunterschied ist zwischen Leuten, die Resultate in ihrem Leben sehen, wenn sie glaubensmäßig unterwegs sind, und Leuten, die keine Resultate sehen, dass die einen eine Vorstellung haben und die anderen eine klare Überführung haben. Und du kannst dir ja immer vieles irgendwie vorstellen und hoffen, irgendwie, dass das passieren wird, oder irgendwie sagen, ich glaube irgendwie, dass das passieren wird, aber es ist nichts, was Gott dir gegeben hat, es ist nichts, was durch die Überführung gekommen ist, sondern es ist einfach irgendwie ein Gedanke, der dir selber gekommen ist oder ein Wunsch, den du gehabt hast, und du wirst merken, du kannst nicht auf einen Wunsch dein Leben aufbauen, aus dem Wunsch wird nicht Glauben kommen und es wird nicht irgendwie das passieren. Deswegen ist das so wichtig, dass in diesen ganzen Stellen über Gebet, auch so Markus 11, Vers 24, irgendwie, was ihr bittet, irgendwie glaubt nur, dass ihr es empfangen habt, dass immer irgendwie der Glaube dabei ist und dass dieser Glaube immer nach Hebräer 11, 24 auf Überführung basiert. Und wenn Leute jetzt sagen, so ja, ich bete dafür, dass ich einen blauen Lotus Elise kriege. Ach, schönes Auto, ein richtig schönes Auto, hätte ich auch voll gern, ist bloß ein bisschen teuer. Und dann sagen sie, ich habe dafür gebetet und ich glaube jetzt dafür und es kommt und kommt und kommt nicht, dann ist das überhaupt kein Wunder. Wenn Gott dir nicht gesagt hat, irgendwie, ich will dir einen blauen Lotus Elise geben, irgendwie, auch wenn das Ding für eine 500.000 Euro kostet, ja, dann wird das nicht passieren. Aber wenn Gott das durch Überführung dir gibt und sagt, ja, das Auto will ich dir geben, warum auch immer. Manchmal macht Gott ja komische Sachen irgendwie und so kann das ja auch mal irgendwie passieren. Dann wird das auch passieren. Das ist Offenbarung, ja. Wobei ich mache einen formalen Unterschied zwischen Offenbarung und Erkenntnis. Und Offenbarung ist das, was Gott gibt. Erkenntnis ist das, was bei mir ankommt, was ich irgendwie aus dieser Offenbarung herausziehe, also was von der Offenbarung in mir lebendig wird. Und das nur, weil ich das jetzt bei der Predigt irgendwie hin und wieder mal verwenden werde. Und das ist einfach dieser riesengroße Unterschied. Und wenn du jetzt etwas durch Erkenntnis bekommst, wenn die Überführung Gottes greift, dann kannst du anfangen zu proklamieren und das...
<Wenn die nicht mehr>.
dann ist das immer noch im Unsichtbaren, aber du kannst anfangen, es in dein Leben hineinzukriegen, indem du anfängst, das zu glauben und indem du konsequenterweise auch anfängst, es zu proklamieren und dadurch mir zu sagen, das ist etwas, was mir gehört und was in meinem Leben passieren wird. Dann kann das manchmal immer noch ein bisschen dauern, bis das kommt, aber das Fundament stimmt, die Basis ist da und es ist möglich, es ins Leben hineinzukriegen. Und um da vielleicht mal ein Beispiel zu geben, Jesus hat vieles gekauft, irgendwie, was wir haben könnten, was wir aber nicht haben. Und ich finde, es ist immer ein schönes Beispiel für das von der Heilsgewissheit und der Errettung, dass wir ja nicht irgendwie dass wir in dem Moment errettet werden, indem wir eine Offenbarung darüber bekommen, dass jemand für uns gestorben ist, wie vor 2000 Jahren, und wir das für uns annehmen. Es ist eine Tatsache, die im unsichtbaren Bereich längst da ist, nämlich seit 2000 Jahren. Jesus ist nicht mehr vor 5 Minuten für mich gestorben, als ich das erkannt habe, sondern es ist schon längst da. Gottes Vergebung steht längst jedem Menschen zur Verfügung. Du musst es bloß einmal kapieren und musst dann sagen, das nehme ich mir. Und so funktioniert es eigentlich mit allen diesen Glaubenssachen, und wie das eine Offenbarung Gottes kommt, dass wir eine Erkenntnis über etwas kriegen, dass die Überführung kommt und wir wissen auf einmal, wird es uns blitzartig klar, ja stimmt, das ist da, das steht mir zur Verfügung, und dann nehmen wir es in Form eines Bekenntnisses. Und als ich mich bekehrt habe, war das genau so. Ich hatte natürlich immer schon gehört, dass Jesus da war und dass der für mich gestorben ist. Und es hat für mich nie Sinn ergeben. Und irgendwann stand dann diese Frau vor mir und hat gesagt, du kommst mal in die Hölle. Und das hat mich total erwischt, weil ich in dem Moment wusste, dass es stimmt. Und es kam einfach Überführung in dem Moment und ich wusste, es gibt eine Hölle und es gibt einen Gott und es gibt eine Möglichkeit, irgendwie da rauszukommen. Und es war nichts, was irgendwie intellektuell da war, sondern es war echt eine richtige Überführung Gottes. Ich wusste, dass das stimmt. Und dann war ich in der Lage, mich demgemäß zu verhalten und Buße zu tun und das Heil, irgendwie, das Jesus für mich erkauft hat, anzunehmen. Und so funktioniert das mit allen Sachen, die mit Glauben zu tun haben. Und so funktioniert es eben auch mit Heilung. Und deswegen ist es möglich, eine Heilung ein Glauben an Heilung wie zu bekennen und zu proklamieren, den man noch nicht hat, weil man es bloß im Kopf hat. Aber es ist auch möglich, dass Gott dich davon überzeugt und dass es dir blitzartig klar wird, Mensch, ich bin geheilt in Christi Wunden. Ich bin geheilt. Und du weißt es irgendwie, dass diese Sache Realität ist für dich und dass es wirklich passiert ist. Und Heilung ist eine der unsichtbaren Sachen, die schon längst passiert sind. Und wenn es mir durch Offenbarung und Überführung zu uns kommt, dann können wir es annehmen. Und das heißt wiederum, Glaube ist keine Akrobatik, Glaube ist keine Leistung wie aus uns selbst heraus, sondern wir können bloß irgendwie Schritte gehen zu dieser Erkenntnisoffenbarung hin, dahin, dass Gott uns überführen kann wie von diesen Sachen, und wir können Gott eine Möglichkeit geben, diese Überführung in unser Leben hineinzugeben, aber erst wenn die Überführung da ist, wird es möglich sein, wirklich und richtig effektiv zu glauben. Und vorher ist das alles nichts anderes als eine Annahme, die man hat. Und der Unterschied zwischen einer Annahme und einer Überführung ist absolut gewaltig. Das ist der größte Unterschied fast, den man machen kann. Es ist der Unterschied zwischen Kopf und Herz. Und manche sagen ja, das ist die längste Reise der Welt, etwas vom Kopf ins Herz zu kriegen. Und wenn wir darüber reden, dass wir Glauben aufbauen wollen, dann reden wir letzten Endes davon, dass Sachen, die bisher in unserer Birne hängen geblieben sind, in unseren Geist hineingehen, in unser Herz kommen, da Wurzeln schlagen, aufgehen und wir dann anfangen können, unseren Glauben darauf aufzubauen. Und dann funktioniert es mit Heilung wie mit allem anderen auch. Und der Moment, in dem du erkennst, dass Heilung für dich da ist, in Christi Wunden, ist eigentlich der Moment, in dem anfängt, Heilung in dir zu wirken. Und es kommt zunächst mal wie als ein kleiner Samen, es wird irgendwie immer weiter aufgehen, wenn man sich irgendwie entsprechend darum kümmert und wie man anfängt, irgendwie das zu glauben, bis es irgendwann wirklich dann richtig da ist. Aber es wird natürlich eine Zeit kommen, wo es für alle anderen um dich herum immer noch unsichtbar ist. Wo es immer noch eine unsichtbare Sache für die ist, nur für dich ist es nicht mehr unsichtbar, weil du eine Überführung davon bekommen hast und es ist für dich schon längst Realität geworden. Und das ist die Phase, in der es dran ist, auch wirklich zu proklamieren. In dem es dran ist, um mir zu sagen, ich glaube das, ich nehme das für mich an, weil ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass das passiert ist. Und dann kommt, ich weiß nicht, ob ich das gerade schon mal gesagt habe, wie bekennen oder proklamieren kommt vom griechischen Homologeo und das heißt das Gleiche sagen oder Gleiches sagen. Und es heißt immer, dass wir das Gleiche sagen, was Gott über uns gesagt hat, dass wir das bekennen, was er über uns gesagt hat, dass wir sagen, ich glaube, dass ich errettet bin, egal was meine Gefühle mir gerade sagen, und ich glaube, dass ich geheilt bin, egal was mein Körper mir gerade sagt. Ich bekenne das, ich glaube das. Und es ist nicht so irgendwie, dass dieses positive Bekenntnis jetzt dazu führt, dass du geheilt wirst. Das ist ja auch irgendwie das, was man irgendwie ganz oft irgendwie missversteht. Ne? Und es gibt ja diese Positive Confession-Bewegung irgendwie auch aus Amerika, wo auch irgendwie, glaube ich, Kenneth Hagin sogar irgendwie drin war. Und wo das manchmal irgendwie so rüberkommt, du darfst nichts Negatives mehr irgendwie sagen, weil das irgendwie einen Fluch über dich bringt und du musst immer irgendwie das Positive sagen. Und ich glaube, dass es nicht irgendwie die gewünschten Resultate hervorbringen wird, aber dass es sehr wohl das gewünschte Resultat hervorbringen wird, wenn die Überführung da ist und du dann gemäß der Überführung das bekennst, was Gott dir gesagt hat. Das Wichtigste also, was wir machen können, ist an unserem Glauben arbeiten, um dafür zu sorgen, wie dass die Dinge, die Gott uns gegeben hat, dass sie in unserem, dass wir sie verstehen, dass Überführung daraus kommt und dass wir anfangen, unseren Glauben auf die Sachen aufzubauen, die Gott längst im unsichtbaren Bereich für uns bereitgestellt hat. Und jetzt Preisfrage, oder gut, ich habe keinen Preis irgendwie, aber halt einfach irgendwie Frage irgendwie an euch: Wie macht man es? Wie baut man seinen Glauben auf? Genau, woher kommt der Glaube? Glaube kommt durch die Predigt. Und ja, ich glaube, dass Glaube wachsen kann. Ich habe das früher nicht geglaubt, aber mittlerweile glaube ich, dass Glaube wachsen kann. Und zwar glaube ich, dass ich es früher nicht geglaubt habe, weil ich eine Bibelstelle falsch ausgelegt habe. Nämlich, Paddy, wo steht das irgendwie? Wo die Jünger vom Berg der Verklärung kommen und diesen epileptischen Geist austreiben. 14. Und wo Jesus dann sagt, ja, wenn ihr Glauben wie ein Senfkorn hättet. Nee, das ist nicht Lukas 14. Egal, ich werde das einfach nacherzählen. Ihr könnt das dann ja, wenn das jemand findet, kann ich es nochmal vorlesen. Ich habe die Stelle jetzt gerade auch nicht parat. Aber Jesus ist mit mehreren Jüngern auf am Berg und dann kommt diese Verklärung, Mose und Elia erscheinen ihnen und seine Kleider fangen an zu leuchten. Und dann kommen sie runter und seine Jünger haben gerade versucht, einen Epileptiker zu heilen. Also ein Vater brachte seinen Sohn, der hat epileptische Anfälle und sie versuchen, einen Geist auszutreiben. Und es hat nicht funktioniert. Und nachher sagt Jesus irgendwie, ja, wenn ihr Glaube hättet wie ein Senfkorn, dann hätte es doch gereicht, irgendwie diesen Lukas 17. Okay, dann lese ich doch mal eben vor. Nein, Lukas 9, 28. Hä, was denn jetzt? Verklärung Jesus und Heilung eines Fallsüchtigen, ja, das ist Lukas 9. Okay, dann lese ich jetzt doch mal eben vor. Lukas wo? 9 und dann? Okay, da meint ihr was Parallelevangelium, weil da die Pointe nicht drinsteht. Egal, ich werde das weiter irgendwie weiter erzählen und ihr guckt es mal nach, es muss ein Parallelevangelium stehen. Also wo jedenfalls dann die Pointe ist, dass ihr sagt, hier Glauben wie ein Senfkorn hättet, dann wäre es irgendwie möglich und ihr könntet sogar irgendwie zu diesem Berg sagen, wie verschwinde. Und ich habe immer gedacht, was Jesus ihnen sagen will, ist, dass es nicht auf die Größe des Glaubens ankommt, wo ich mittlerweile aber irgendwie der Ansicht bin, dass Jesus ihnen gesagt hätte, hey, wenn ihr jetzt Glauben wie ein Senfkorn hättet, dann hättet ihr den austreiben können. Und dass die Pointe eigentlich, die Jesus da bringt, ihr habt ja nur nicht mal Glauben wie ein Senfkorn jetzt in dieser Situation, um den auszutreiben. Matthäus 17 steht's. Okay, Matthäus 17, Vers 20. Halleluja, jetzt haben wir es endlich. Und dass das einfach irgendwie die Pointe ist. Und natürlich haben die Jünger eigentlich Glauben gehabt irgendwie für den Heilungsdienst, aber es ist möglich, dass du in einer Situation Glauben haben kannst und in der anderen Situation ist dein Glaube noch nicht mal so groß wie ein Senfkorn. Und es ist einfach nicht so, irgendwie, dass wenn du Glauben hast, dass du Glauben für alles hast, sondern dass es möglich ist, dass du Glauben für Errettung hast und weißt, dass du errettet bist, weil du da eine Überführung hast, aber dass du keinen Glauben für Heilung hast, weil du an dem Punkt keine Überführung hast. Und dass es sogar sein kann, dass du eigentlich Glauben für Heilung hast, aber wenn so ein Epileptiker dann wieder vor dir auf dem Boden liegt und anfängt zu zucken und zu schäumen und um sich schlagen und die Augen auf links dreht und so, dass auf einmal irgendwie dein ganzer Glaube dich verlässt und du siehst bloß noch irgendwie die riesige Aufgabe, die vor dir liegt und kannst dir nicht mehr vorstellen, den zu befreien. Und dann ist in dem Moment kein Glaube mehr da, dann ist einfach der Glaube noch nicht mal so groß wie ein Senfkorn. Und so glaube ich nicht, irgendwie, dass Jesus sagt, irgendwie, dass ein Minimum an Glauben reichen würde, um alles irgendwie auszurichten, sondern dass eigentlich das Wort Gottes sagt, dass Glaube sehr wohl wachsen kann und dass Glaube vor allem auch in jeder Situation wachsen kann und du dazu hinkommen kannst, dass deine Überführung über Heilung so groß ist, dass dein Glaube ins Gewaltige steigt oder ins Gigantische steigt und du in jeder Situation diesen Glauben hast, der nötig ist, um Dämonen auszutreiben und Leute zu heilen. Und ich glaube, dass das auch jeder von uns kennt, irgendwie, dass wir in manchen Situationen mehr Glauben haben als in anderen Situationen. Und ich habe das echt manchmal, dass ich für jemanden bete und ich bin völlig überzeugt, dass was passiert und ich weiß irgendwie, dass das laufen wird. Und dann gibt es andere Situationen, da habe ich überhaupt keinen Glauben und da könnte ich eigentlich ehrlicherweise sagen, so, ja, ich brauche auch gar nicht für dich beten, weil ich glaube eh nicht, dass was passiert. Macht man dann meistens nicht, weil es ein bisschen unhöflich wäre, irgendwie, dann betet man halt trotzdem irgendwie nochmal und hofft, dass Gott irgendwie mehr Gnade hat, als ich glaube. Aber irgendwie ist es dennoch irgendwie so, ich habe nicht in jeder Situation den gleichen Glauben. Und es ist möglich irgendwie, dass man auf der einen Seite Glauben hat und auf der anderen Seite Unglauben hat. Und so sagt ja auch wieder der Vater wie dieses Epileptikers zu Jesus, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Und das war eine Stelle, die hat mich mal richtig lange begleitet, weil ich gemerkt habe, ich habe Glauben für Heilung und ich habe gleichzeitig Unglauben. Und auf der einen Seite glaube ich es theoretisch und weiß irgendwie, dass Gott es irgendwie machen will. Und auf der anderen Seite glaube ich es nicht in einer bestimmten Situation, sondern da rutscht mir irgendwie das Herz in die Hosentasche und der ganze Glaube ist auf einmal weg. Und deswegen sage ich, das Wichtigste, was wir eigentlich machen können, ist uns mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen und anzufangen, in Glauben hinein zu investieren. Römer 10, Vers 10 sagt, der Glaube... So gründet der Glaube in der Botschaft, die Botschaft aber im Wort Christi, sagt hier meine Einheitsübersetzung. Und es ist übrigens richtig übersetzt, also es ist wirklich vom Grundtext her das Wort Christi. Manche sagen, dass es das Wort Gottes ist. Und man könnte es übersetzen, wenn man ein bisschen frei übersetzt, aber trotzdem den Sinn irgendwie genau treffen würde, dann hieße es, wie der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft Christi. Also es ist erstmal eigentlich egal, wie du die Botschaft Christi aufnimmst. Das kann durch Predigt sein, das kann irgendwie durch direktes Bibellesen sein, das kann durch Buchlesen sein. Es kommt halt einfach nur darauf an, dass du die Sachen aufnimmst und hörst. Es ist ein Unterschied irgendwie da zwischen der Annahme, die viele Leute haben, dass Glaube aus dem Schauen kommt und der wirklichen Variante, biblischen Variante, dass Glauben aus dem Hören kommt. Manche Leute glauben ja, wenn ich das Wunder sehe, dann kann ich glauben. Und das klingt eigentlich total logisch. Ne? Wir haben ja im Englischen das schöne Sprichwort Seeing is believing, zu sehen heißt zu glauben. Aber eigentlich könnte nichts weiter wie von der Realität weg sein, denn wenn du es erstmal siehst, dann brauchst du es nicht mehr zu glauben. Und Glaube ist eigentlich, wie dass es noch nicht sichtbar ist und du kannst es trotzdem glauben, du weißt es trotzdem. Und dieser Glaube kommt nicht irgendwie daraus, dass du ein Wunder siehst, sondern dieser Glaube kommt direkt aus Gottes Wort, aus dem Hören der Botschaft Christi. Und das ist ja immer irgendwie das, der Trugschluss, den man manchmal hat, irgendwie, dass man denkt, ja, wenn alle Leute Wunder sehen würden, dann würden alle Leute glauben. Aber es stimmt nicht. Die Leute zu Jesu Zeiten haben Wunder gesehen ohne Ende irgendwie und trotzdem haben viele gedacht, dass Jesus ein Wunderonkel ist und haben nicht irgendwie geglaubt, dass er der Messias ist. Und so ist es auch noch. Weißt du, ganz ehrlich, ich habe manchmal Sachen erlebt, wo ich nachher nicht mal Gott die Ehre für geben konnte, weil es mir selber schwer fiel, das zu glauben, was gelaufen ist. Ich habe im Kultschock mal für ein Mädel gebetet, das hatte ein Bein kürzer irgendwie und das ist jetzt kein tolles Wunder irgendwie, aber es hat halt einfach geklappt. Ne? Ich habe ihre Hände in die Hand genommen, irgendwie, man hat es gesehen, das war irgendwie so ein Stück irgendwie kürzer das andere. Und ich sage, zack, in Jesu Namen komm raus und pitsch, war es da. Und dann gehe ich irgendwie nach Hause und denke mir, hey, ist das wirklich passiert? Oder habe ich irgendwie da an dem Bein gezogen? Habe ich irgendwie den Schuh irgendwie manipuliert? Habe ich irgendwie den Winkel verändert? Und ich meine, ich weiß, dass ich nicht gemacht habe, ich war ja selber da. Aber so ist es irgendwie mit unserer westlichen Prägung, die sagt irgendwie, dass es nichts Übernatürliches gibt, kann unser Verstand jedes Wunder, das wir sehen, wegrationalisieren und es baut nullstens Glauben auf. Und das ist total schade. Ich hasse das, weil da viel Ehre irgendwie verloren geht, die eigentlich Gott zusteht. Aber es ist einfach das klare Prinzip. Der Glaube kommt nicht aus dem, was du siehst. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mich in Gottes Wort versenke, dann merke ich, dass Glaube in mir wächst, irgendwie dafür, das Übernatürliche zu sehen. Und deswegen, wenn du willst, dass dein Glaube wächst, und dann guck dir nicht die ganze Zeit Heilungsvideos an und geh nicht in jeden Heilungsgottesdienst, obwohl das auch richtig cool ist. Aber das Wichtigste wird sein, wie versenk dich ins Wort Gottes und nimm das in dich auf. Das wird letzten Endes wieder dazu führen, dass der Glaube daran wächst, weil einfach Gott die Möglichkeit hat, dich zu überführen und dir zu zeigen, was in der unsichtbaren Welt längst Realität ist. In Johannes 21 müsste das sein, Johannes 20, da ist Jesus schon allen Leuten erschienen, allen seinen Jüngern, und einer hat ihn noch nicht gesehen, nämlich Thomas. Und Thomas sagt, ja, ich werde erst glauben, wenn ich meine Hand in seine Wundmale legen kann. Und dann kommt Jesus bei ihm vorbei und er darf seine Hand in seine Wundmale legen und er fasst irgendwie Jesu Wunden an und er fällt vor ihm nieder und sagt, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt, hey, du hast geglaubt, weil du gesehen hast, aber selig sind die, die glauben, ohne gesehen zu haben. Und klar, wie damals war es möglich, selig zu werden, wie weil man seine Hände in Jesu Wunden zu legen konnte, irgendwie, aber Jesus sagt, glücklicher, ist wieder das gleiche Makarios, was ich irgendwie vor ein paar Stunden irgendwie gesagt habe. Beneidenswert sind die Leute, die glauben können, ohne irgendetwas zu sehen. Und so ist es, der Glaube geht dem Sehen voran und nicht irgendwie das Sehen geht dem Glauben voran. Und du musst irgendwie deinen Glauben aufbauen. Es wird immer realer werden und du wirst immer mehr Möglichkeiten Gottes sehen, wie du ergreifen kannst, und dann werden immer mehr Dinge im Sichtbaren passieren. Aber es geht erst der Glaube und dann kommt irgendwie das Sehen. Und es geht nicht andersrum. Es kann andersrum nicht funktionieren. Und deswegen kennt ihr euch, ihr erinnert euch wahrscheinlich an die Geschichte, wo Jesus in seiner Heimatstadt war, in Nazareth, und er hat da gepredigt. Und das heißt, er konnte nicht viele Wunder tun unter ihnen. Mit einer Ausnahme, nämlich er hat ein paar Kranke geheilt. Und Gott, was schon was wäre, was echt gar nicht schlecht wäre. Und das heißt auch, dass die Leute total erstaunt waren über das, was er da gemacht hat. Und aus der menschlichen Perspektive sah es halt so aus, boah, tolle Wunder passiert. Aber aus göttlicher Perspektive sah es so aus, ja, nicht viel passiert. Ein paar Leuten die Hände aufgelegt, die sind gesund geworden, aber eigentlich nichts Großes passiert. Und dann der nächste Vers ist interessant. Dann ist Jesus nämlich durch ihre Ortschaften gezogen und hat überall gelehrt. Also was hat, oder wie mal Quatsch, vorher sagt Jesus irgendwie, oder vorher heißt es noch, dass nicht viele Wunder tun konnte wegen ihres Unglaubens. Das war in seiner Heimatstadt und sie sind mit Jesus aufgewachsen. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass ausgerechnet der Messias sein sollte. Und so hat also dieser kollektive Unglaube, der da war, Jesu Salbung daran gehindert zu fließen. Also auch da war es natürlich schon so, dass die Salbung Leute brauchte, die offen waren dafür, die geglaubt haben, und sonst konnte da auch nicht viel passieren. Und Jesus hat irgendwie, um das gerade zu rücken, ist er losgegangen und hat einfach überall gelehrt in ihren Ortschaften. Und es ist das gleiche Prinzip wie in Römer 10, Vers 17, genau, dass der Glaube einfach aus dem Wort des Christus kommt. Und so hat Jesus einfach durch eine Predigtour ihren Glauben aufgebaut. Und ich weiß nicht, ob er nachher nochmal da irgendwie gepredigt hat und da mehr Leute heilen konnte, aber das wäre eigentlich das logische Prinzip. Also Jesus hat gesehen, ich kann nicht viele Wunder tun. Und was werde ich dagegen machen? Genau, ich lehre, ich bringe ihnen das Wort des Christus. Und je mehr Lehre sie haben, umso mehr wird ihr Glaube wachsen und dann sind sie irgendwann bereit, diese Heilungssalbung anzunehmen. Und das ist ja auch ein Trugschluss, den wir ganz oft haben, dass wir denken, wenn jetzt genug Heilungssalbung da wäre, dann würde automatisch jeder geheilt. Und das stimmt nicht. Auch in Jesu Dienst sind nicht alle Leute geheilt worden. Und es waren immer die Leute, die zu Jesus gekommen sind und geglaubt haben, dass er heilen kann, die haben ihre Heilung empfangen. Und genauso ist es einfach immer irgendwie. Ne? Du kannst irgendwie ein Wirken Gottes annehmen oder du kannst ein Wirken Gottes ausschalten. Und wir haben diese Möglichkeit, ne? Und unser Glaube ist irgendwo der Türhüter dazu, ob wir die Salbung annehmen oder ob wir die Salbung nicht annehmen. Das ist damals nicht anders gewesen, als es heute ist. Und deswegen war es für Jesus auch irgendwie das Logische, nicht für mehr Kraft beten, er hat ja sowieso schon genug Kraft, sondern irgendwie an der Empfängerseite arbeiten, an den Leuten arbeiten, dass sie Glauben kriegen und der dann die Möglichkeit haben würde, dass mehr Salbung fließen kann. Könnt ihr noch ein bisschen, oder sollen wir eine kleine Pause machen? Was sagst du? Gleich. Ich möchte noch ein paar Sachen zur Wortbedeutung irgendwie von Glauben sagen. Das kann jetzt auch irgendwie ziemlich schnell gehen irgendwie, und dann können wir auch gleich gerne irgendwie weitermachen irgendwie mit Fragen stellen und sowas zum Thema Glauben. Aber es ist ja einfach noch so ein paar interessante Sachen irgendwie, wenn man sich da gerade das griechische Wort Glauben anguckt und wie wir dann halt irgendwie das Wort im Deutschen übersetzen können. Weil Glaube einfach so eine Worthülse geworden ist, die alles und nichts bedeuten kann. Irgendwie so ein Wort, das man unheimlich oft verwendet, aber wo kaum noch einer genau weiß, was das eigentlich heißt. Ich bin vor ein paar Jahren konfirmiert worden, mit 13, 14, 15 wird man konfirmiert, ne? Weiß es jemand? 14 wird man konfirmiert. Und ich war auch durchaus gläubig da, irgendwie wollte auf jeden Fall das Glauben, irgendwie, was wir da beigebracht gekriegt haben. Und wir saßen dann irgendwann alle in diesem großen Saal. Und unsere Eltern waren da und wir hatten alle unsere Konfirmationsanzüge schon an und dann stand der Pastor vorne und hat den Glauben abgefragt. Und dann hieß es da, glaubst du daran, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und du hattest vorher schon irgendwie deine Antworten gekriegt, also die haben sie uns vorher gesagt, dass wir genau das Richtige sagen und dann nicht jemand sich dann irgendwie verplappert und was Peinliches sagt, so nein, ich glaube nicht, dass Gott die Welt geschaffen hat oder so. Und da kam er halt genau wie aus der Pistole geschossen, glaubst du, dass Gott die Welt geschaffen hat? Jawohl! Glaubst du irgendwie, dass Jesus Gottes Sohn war? Ja, ich glaube. Glaubst du irgendwie, dass Jesus für die Sünden der Welt gestorben ist? Ja, ich glaube. Und dann hieß es, okay, diese Leute glauben alle, die können alle konfirmiert werden. Und ich glaube rückwirkend, dass keiner von denen wirklich geglaubt hat, also inklusive ich selber. Also ich wollte es glauben, aber ich habe es nicht geglaubt. Macht ihr das so in Bielefeld manchmal mit Bekehrungen? Oh Matthias, ich glaube, wir müssen gleich nochmal reden. Und es hat sich ein Glaubensbegriff eingebürgert, der eher aus dem Lateinischen kommt als aus dem Griechischen, der sagt, Glauben heißt für wahr halten. Und das auch rein intellektuell, man kann es abnicken und sagen, ja, ich habe das gehört, ich halte das für wahr, das ist für mich Glauben. Und das ist überhaupt nichts irgendwie, was mit dem griechischen Wort Glauben zu tun hat oder mit der Glaubenstheologie oder Philosophie zu tun hat, die im Neuen Testament angewandt wird. Da fängt der Glaube vielleicht damit an, dass man etwas intellektuell für wahr hält, aber er endet auf keinen Fall da. Sondern die Hauptbedeutung eigentlich des griechischen Pistis ist, Glaube ist Vertrauen. Glaube heißt Vertrauen. Ich vertraue Gott. Und dann heißt es, wenn du ganz aus Glauben, nur aus Glauben errettet wirst, heißt das, du vertraust Jesus, dass das, was er gemacht hat, genug ist, um dich in den Himmel zu bringen. Und das ist viel. Das ist viel, so zu glauben. Das ist irgendwie etwas, was total gegen uns Menschen eigentlich spricht. Wir wollen uns die Erlösung erkaufen. Jesus sagt das und wir an einer Stelle, was gäbe ein Mensch, um seine Seele zu erretten? Und die Antwort ist, alles. Wenn das irgendwie möglich wäre, irgendwie durch viele Übungen selig zu werden, dann würden viele Leute das sehr, sehr gerne machen. Aber irgendwie einfach nur zu vertrauen, ist etwas, was uns schwerfällt. Wir wollen immer noch irgendwie etwas dazu tun an eigener Leistung. Und so heißt es auch, wenn wir von Heilungsglauben reden, dass es um ein Heilungsvertrauen geht. Und Vertrauen ist immer etwas, was da ist, aber was irgendwie unbewusst ist. Ich vertraue Leuten, und ich muss mir nicht viele Gedanken darüber machen. Ich vertraue ihnen einfach, weil ich sie kenne. Ich weiß, dass ich meiner Frau vertrauen kann, dass sie mir nichts Giftiges kochen wird, weil ich einfach weiß, dass sie mich liebt. Und deswegen kann ich alles, was sie mir zu essen kocht, essen, ohne vorher einen Mundschenk gebraucht zu haben. Weil einfach dieses Vertrauen da ist. Aber ich muss mir keine Gedanken mehr darüber machen. Es ist einfach da, dieses Vertrauen. Und so ist es auch mit Gott irgendwie, dass alles, was auf Glauben abzielt, zielt darauf ab, dass wir Vertrauen zu Gott haben, dass da dass wir wissen, wie das er unser liebender Vater ist und dass wir ihm vertrauen, wie das, was Jesus gemacht hat, auch für mich reicht, um geheilt zu werden. Und das schließt das wirklich total aus, irgendetwas jetzt aus eigenem Ermessen zu machen oder aus eigener Kraft zu machen, sondern es ist etwas, dieses Vertrauen ist etwas, was wächst durch die Beziehung zu Gott. Und du kannst daran auch merken, ob du geistig wächst oder nicht. Wenn dein Vertrauen zu Gott zunimmt, wächst du geistlich. Wenn dein Vertrauen zu Gott nicht zunimmt, vielleicht sogar abnimmt und Glaube Leistung wird, dann kannst du davon ausgehen, dass du nicht wächst oder dass du in die falsche Richtung wächst und dass du dringend eine Kurskorrektur brauchst, um dahin zu kommen, zu vertrauen. Es heißt aber auch, wie Glaube anfängt. Nämlich genauso wie Vertrauen anfängt. Man kann Vertrauen jemandem schenken. Und das heißt, dass jeder ein Maß des Glaubens empfangen hat oder das Maß des Glaubens, bin ich mir immer nicht so ganz sicher, ob wir alle das gleiche Maß an Vertrauen gekriegt haben in unserer Grundausstattung oder ein unterschiedliches oder sowas. Ich glaube eher ein unterschiedliches. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie so, dass jeder von uns Glauben mitgekriegt hat und jeder hat die Kapazität zu glauben. Jeder hat die Kapazität zu vertrauen. Und wenn irgendjemand irgendwie sagt so, ja, das kann ich nicht glauben mit Jesus, dann weißt du, dass du da einen Lügner vor dir hast. Doch, er kann das glauben. Er kann auch ganz andere Sachen glauben, die völlig abwegig sind. Und er kann daran glauben, dass das Universum aus dem Nichts entstanden ist. oder andere schräge Sachen, also die letzten Endes mehr Glauben erfordern als an einen Gott. Und er hat diesen Glauben. Jeder hat Glauben und es kommt ihm darauf an, wem wir diesen Glauben schenken. Und so fängt es auch mit Heilung an, dass wir irgendwann uns entscheiden, ja, ich will an diese Heilungssache glauben, deswegen werde ich meinen Glauben aufbauen, ich gebe Gott irgendwie meinen Glauben schon und gehe jetzt irgendwie in eine Richtung, die dafür sorgen wird, dass Glaube mehr wird und intensiver wird. Und dann kommt die zweite Bedeutung, du kannst Pistis auch übersetzen als Treue. Und dann ist es genauso wie das englische Faith, das man auch übersetzen kann als Vertrauen und man kann es übersetzen als Treue. Und Glaube ist also eine Mischung aus Vertrauen und Treue. Und Treue bedeutet irgendwie, dass du das, was du glaubst, was dir durch Offenbarung und Überführung zuteil geworden ist, dass du an dem festhältst, bis es durch ist. Und das kann lange dauern, aber du wirst nicht müde sein, das irgendwie zu bekennen, was Gott dir gesagt hat, weil du einfach weißt, es ist die Realität. Und wenn Leute wie kurz vorher aufhören, etwas zu glauben oder sagen, dass sie ihren Glauben verlieren oder verloren haben, dann kann das nur daran liegen, dass dieser treue Aspekt des Glaubens gefehlt hat und dass sie nicht irgendwie in Treue zu dem gestanden haben, was Gott ihnen versprochen hat und was sie gesehen haben. Das ist besonders wichtig, weil wir ja gerade schon gesagt haben, dass wir in schwierige Situationen hineinkommen werden und es sind gerade schwierige Situationen, in denen Glaube gestärkt wird oder, wie Petrus es sagt, geläutert wird. 1. Petrus 1, Verse 6 bis 7 heißt es, deswegen seid voller Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. Dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist. So wird eurem Glauben Lob, Herrlichkeit und Ehre zuteil bei der Offenbarung Christi. 1. Petrus 1, Verse 6 bis 7. Das heißt also, Glaube wird gerade in schwierigen Situationen, muss er sich bewährt zeigen und wird geläutert. Das heißt also, du fängst an, irgendwie für Heilung zu glauben, du hast eine Offenbarung Gottes darüber, du weißt irgendwie, dass du geheilt bist in Christi Wunden und es passiert erstmal irgendwie eine ganze Zeit nichts. Dann ist das eine absolute Herausforderung für den Glauben und wo dann dieser treue Aspekt des Glaubens greifen muss und du sagst, ich halte trotzdem daran fest. Auch wenn ich das jetzt gerade nicht sehe, ich halte dennoch daran fest. Ich weiß, wie das so stimmt und ich werde mich nicht irre machen lassen und ich werde in dieser herausfordernden Situation weiter an dem festhalten, was Gott mir gibt und dadurch wird dann wiederum der Glaube geläutert und wird seine Wurzeln tiefer in dein Herz treiben, wenn du durchgegangen bist. Und du musst dir einfach Anfechtungen und Versuchungen und sowas vorstellen als Möglichkeit, dein Glauben zu bewähren, aber auch irgendwie als Möglichkeiten, die der Teufel in dein Leben hineinbringt, dass du den Glauben verlieren kannst. Und das ist so wichtig irgendwie zu kapieren, denn das heißt, wenn du in eine schwierige Situation kommst und du wirst in eine schwierige Situation kommen, kannst du sagen, hurra, ich werde mich jetzt freuen darüber, dass ich da drin bin, denn das wird meinen Glauben aufbauen. Und es ist mir egal, irgendwie, was die Situation jetzt gerade sagt. Ich halte fest an dem, was Gott mir gegeben hat. Ich halte fest an meine Offenbarung. Rick Joyner hat mal gesagt, so ein amerikanischer Prophet, den ich früher gerne gelesen habe, der hat mal gesagt, don't waste your trials. Das heißt so viel wie, verschwende nicht deine Versuchungen und verschwende nicht deine Anfechtungen. Und viele Christen nutzen diese Gelegenheiten, die in ihr Leben gegeben worden sind, wahrscheinlich eher vom Feind als von Gott, aber die in ihr Leben gekommen sind, und Gelegenheiten wären, den Glauben zu läutern, nutzen sie dafür, den Glauben zu zerstören, indem sie anfangen rumzumurren. Und wir wissen alle irgendwie, auf Mooren stehen 40 Jahre im Kreis laufen in der Wüste. Irgendwie, das sollten wir so auf gar keinen Fall machen. Das ist Gottes Standardstrafe dazu. Irgendwie, das geht gar nicht, genau. Und in der Wüste sterben auch noch dabei. Das geht überhaupt nicht. Und es ist jedenfalls, deshalb, wenn das nächste Mal irgendwie eine Versuchung auf dich zukommt, sag, ey, hurra, irgendwie eine Gelegenheit, dass mein Glaube gestärkt wird. Und ich werde jetzt festhalten an meinem Bekenntnis. Ich werde weiterhin das bekennen. Ich werde weiterhin glauben, dass Gott gut ist. Und auch wenn die Schmerzen schlimmer geworden sind sogar, ich werde weiter an dem festhalten, was mir per Offenbarung zuteil geworden ist, worüber ich eine Erkenntnis habe, nämlich, dass ich geheilt bin in Christi Wunden. Und das ist nicht einfach, ganz im Gegenteil, es ist schwierig, aber es ist genau so, wie es funktioniert. Römer 10, Vers 10 sagt irgendwie, kannst du eben zitieren? Römer 10, Vers 10, irgendwie, genau, wer in seinem Herzen glaubt und mit seinem Munde bekennt, dass Jesus der Christus ist und Gott ihn hat auferstehen lassen, sinngemäß, genau, als Herrn erkennt, der wird errettet werden. Also es ist immer irgendwie, dass beides zusammengehört. Du hast es in deinem Herzen drin, da ist es durch Offenbarung reingekommen und jetzt bekennst du es mit deinem Mund. Und gerade irgendwie im Angesicht von Schwierigkeiten bekennen wir es weiterhin mit unserem Mund, halten es fest und lassen uns nicht irgendwie das wieder rauben, was wir verstanden haben, sondern bleiben fest in dem stehen, was Gott uns gesagt hat. Und dann wird es sein, wie das Glaube immer mehr gereinigt wird und wir weitergehen können in diesen Dingen und nicht immer wieder das von der Neuem das verlieren, was Gott uns gesagt hat, sondern dass ein Fundament in uns aufgebaut wird, das durch Krisenzeiten und Schwierigkeiten immer tiefer und stärker geworden ist, wo danach endlich etwas drauf aufgebaut werden kann. Und das ist so wichtig und es ist wieder was wir als glaubensbewegte Leute oft irgendwie gar nicht verstehen, dass wir dann, sobald irgendwie Schwierigkeiten kommen, wir proklamieren, dass wir keine Schwierigkeiten haben. Und das ist totaler Quatsch. Dann ist es besser, irgendwie das anzuerkennen, ja, ich habe gerade Schwierigkeiten und hurra, denn es wird mein Glauben tiefer treiben. Es wird mein Fundament stabiler machen und ich werde da rauskommen. Und es ist auch wiederum wie einer der Unterschiede zwischen den Leuten, die Erfolg haben im Glauben und den Leuten, die keinen Erfolg haben im Glauben. Die Leute, die einfach irgendwie etwas nachplappern, die haben nicht die Biografie, die bei den Leuten wie dahinter steht, die etwas durchlitten haben und trotzdem durchgegangen sind und weiter geglaubt haben und es jetzt richtig in ihrem Herzen drin haben. Und wir glauben manchmal, dass es möglich ist, so diesen einen leichten Weg zu gehen und so einen Instant-Glauben zu kriegen, wo man dann ein bisschen Wasser drauf gießt und dann ist er auf einmal wie fit wie die 5 Minuten Maggi-Terrine. Aber das funktioniert nicht. Sondern Glaube muss erkämpft werden, Glaube muss erlebt werden, muss erlitten werden, in vielen Fällen wirklich erlitten werden. Und so ist es oft so, dass die Leute mit den effektivsten, größten Diensten auch am meisten Leid hinter sich haben. Und das ist sicherlich auch wieder nichts, worüber man sich jetzt freut und Halleluja sagt, aber es ist einfach so. Und deswegen hat Uwe Schäfer das mal gesagt, irgendwie, ne, neide niemandem seine Salbung, denn du weißt nicht, was er dafür bezahlt hat. Und so ist das, ey. Die Leute, die die größte Salbung haben, haben manchmal auch die krassesten Biografien und haben manchmal irgendwie Biografien, die ich nicht haben. Und das ist einfach irgendwie, das gehört oftmals irgendwie zusammen, irgendwie durch dick und dünn, irgendwie mit dem Herrn wieder durchgehen, irgendwie die Anfechtungen nicht verschwenden und weiterhin festhalten an dem und treu sein. Noch eine kleine Illustration dazu und dann bin ich auch fast durch. Aus 1. Mose 15, das ist die Geschichte, wo Gott Abram begegnet, der hieß also noch nicht Abraham da, sondern hieß immer noch Abram. Und es geht folgendermaßen ab Vers 7. Abram glaubte dem Herrn und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land zu eigen zu geben. Da sagte Abram, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es zu eigen bekomme? Der Herr antwortete ihm, hol dir ein 3-jähriges Rind, eine 3-jährige Ziege, einen 3-jährigen Widder, eine Turteltaube und eine Haustaube. Abram brachte ihm alle diese Tiere, zerteilte sie und legte sie je eine Hälfte der anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Also er hat ein Wort vom Herrn gekriegt, er hat Opfer dargebracht und legt das jetzt hin. Da stießen die Raubvögel auf die Fleischstücke herab, doch Abram verscheuchte sie. Bei Sonnenuntergang fiel auf Abram ein tiefer Schlaf, große, unheimliche Angst überkam ihn und dann ein paar Verse weiter. Die Sonne war untergegangen und es war dunkel geworden. Auf einmal war ein rauchender Ofen und eine lodernde Fackel da, die fuhren zwischen jenen Fleischstücken hindurch. Und ich finde das so ein cooles Bild irgendwie so dafür. Ne? Gott kommt zu Abraham, gibt ihm eine Überführung, sagt, ich will dich zu einem großen Volk machen, das und das und wie wird passieren. Abraham sagt, okay, das glaube ich, und bringt ein Zeichen wie seines Glaubens, nämlich irgendwie ein Opfer, und dann passiert erstmal nichts. Und was dann passiert ist, ja, die Raubvögel kommen, die wollen das Fleisch haben. Und was macht Abraham? Er vertreibt die. Und genauso kann es bei uns sein, dass du fängst an, irgendwie etwas zu glauben. Gott hat dir etwas gesagt. Du sagst, ich glaube das, ich nehme das an. Lange Zeit passiert gar nichts. Dann kommen die Raubvögel, die Zweifel und versuchen, das irgendwie wegzunehmen. Und das, was du machst, ist, ja, verscheuchst das halt einfach. Und dann schläft Abraham ein. Und irgendwann schafft er es halt einfach nicht mehr, diese Viecher weiter irgendwie zu vertreiben. Und seine Arme werden müde und er pennt ein. Träumt im Traum nochmal irgendwie etwas von Gott. Und als er dann aufwacht, kommt irgendwie das Feuer Gottes. Und so ist es total oft so, dass erst am Ende unserer Kraft Gott wirklich eingreift. Und das ist es, was es oft so schwer macht, wie treu im Glauben zu sein. Dass die Offenbarung da ist, du weißt, was passieren wird, du hältst eine Weile daran fest und merkst irgendwann so über die Wochen, Monate, hey, es ist nicht leicht, irgendwie daran festzuhalten. Und oft ist es dann erst, wenn du sagst, okay, Herr, ich packe es nicht mehr, ich würde es gerne weiter packen, aber ich schaffe es nicht mehr, dass dann irgendwie die Kraft des Herrn kommt, dass das Feuer fällt und dass es passiert. Und der letzte Punkt zum Glauben. Oje, oje, ich bin schon 2 Stunden dran. Also der letzte Punkt, den wir zum Glauben, ist, dass wir natürlich auf dem Glauben handeln müssen oder gemäß des Glaubens handeln müssen. Und Gott hat vor einer Weile meinen Wahlspruch geändert. Vorher war mein Wahlspruch immer, trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Herrlichkeit, seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Und irgendwann sagt Gott, okay, jetzt ist es Hebräer 10, Vers 38. Und da heißt es, mein Gerechter wird aus Glauben leben, wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele keinen Gefallen mehr an ihm. Halleluja. Ja, das macht den Treuer. Genau, das macht die Treue kaputt. Dann gehst du halt einfach wieder, gehst raus aus dem, was Gott dir gesagt hat. Und so ist es, hey, du musst dein Leben auf diesen Glauben aufbauen. Man kann nicht theoretisch glauben. Es ist nicht möglich. Und wenn du glaubst, dass Jesus der Christus ist, dann muss ein Werk dazukommen, nämlich du musst dich bekehren. Und Jakobus sagt, hey, Glaube ohne Werke ist tot. Und ich glaube, dass es einfach oft irgendwie der Fall ist, dass wir glauben, dass wir theoretisch glauben können und dass, während wir vor dem Fernseher sitzen oder von mir aus auch irgendwie Bibel lesen, um unseren Glauben aufzubauen, dass der Glaube riesengroß werden wird. Und irgendwann ist der Glaube da, dass du jeden heilen kannst, irgendwie den du begegnest. Und das funktioniert nicht. Es klappt so nicht. Sondern du musst diesen Glauben in die Praxis umsetzen. Und wenn du sagst, ich habe Glaube dafür, dass Leute geheilt werden, dann ist der logische Schritt, geh hin und bete für sie. Bete, 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 immer wenn du jemanden triffst und wir setzen es in die Tat um. Wenn dein Glaube ist, irgendwie, dass Gott dich versorgt, dann hör nicht auf, deinen Zehnten zu geben, wenn du keine Kohle mehr hast, irgendwie, sondern dann glaub weiter. Gib ihm wieder einen Zehnten, gib sogar noch ein bisschen mehr irgendwie als das irgendwie und glaub irgendwie, dass Gott dich versorgen wird. Dann wäre es absoluter Unglaube, irgendwie zu sagen, so, ne, ich behalte jetzt irgendwie meinen Zehnten, das wäre falsch. Und wenn du glaubst, irgendwie, dass Gott heilt, ist es falsch, nicht mehr für Leute zu beten. Und dann natürlich in der Konsequenz irgendwie das, was Tina gerade gesagt hat, ey, weiche nicht zurück. Das Gegenteil von Glauben ist zurückweichen. Und das ist das, was der Teufel im letzten Endes will. Wenn er dein Vertrauen nicht zerstören kann, will er deine Treue wenigstens zerstören und dafür sorgen, wie dass du es nicht schaffst, den Glauben durchzuhalten. Und das sollten wir uns nicht gefallen lassen. Das darf uns nicht passieren. Wir wollen treu sein. Wir wollen den Glauben durchziehen und fest zu dem stehen, was Jesus uns gegeben hat. Ja, Amen für diesen Teil. Können wir irgendwie eine kurze Pause machen und dann noch einen Frageteil oder sowas? Ich merke, ich werde echt heiser. Ja. Steht da? Moment, lese ich auch mal eben vor für die Aufnahme. Hebräer 10, Vers 17. Also 10, Vers 17 ist, und dann aber an ihre Sünde und Übertretung denke ich nicht mehr. 11, Vers 17. Vers 35. 10, Vers 35. Okay, sondern echt nochmal eben für die Aufnahme hier. Werft also eure Zuversicht nicht weg, die einen großen Lohn mit sich bringt. Was ihr braucht, ist Ausdauer, damit ihr den Willen Gottes erfüllen könnt und so das verheißene Gut erlangt. Amen. Was wir brauchen, ist Ausdauer. Okay, 12 Minuten Pause bis 17.